So, und hier ist also der Gegenstandpunkt. Wir machen heute, ja, so etwas wie eine Art Klärwerk, kann man es mit einem Wortspiel bezeichnen. Klärwerk insofern, als wir uns vorgenommen haben, dass wir einiges zu klären haben. Ein marxistisches Magazin, keiner braucht erschreckt sein. Wir stellen unsere Argumente hier zur Diskussion, deshalb, weil Kritik gibt es viele an der Welt. Manch einer hat manches auszusetzen. Uns ist aufgefallen, und nach unserer Auffassung sollten die Argumente die Sache wenigstens treffen. Und dazu wollen wir einen Beitrag leisten, indem wir hier Argumente verbreiten, indem wir Diskussionsveranstaltungen anbieten, indem wir manchmal etwas in unsere Zeitungen schreiben. Wir wollen also eine Diskussion über die Kritik, die es an dieser Gesellschaft gibt, in Gang bringen und richtige Argumente liefern, die die Sache treffen, die damit aber auch, und das müssen wir damit zugeben, in aller Regel nicht sehr verträglich mit dem sind, was man sonst in Radio und Fernsehen hört und in den Zeitungen von den führenden Journalen so liest. Also, wir haben uns einiges vorgenommen zu klären. Um auch gleich mit einer Ankündigung zu beginnen. Am Montag, also heute, was haben wir denn heute, den 12. 12.2. werden wir im Gewerkschaftshaus eine Diskussionsveranstaltung machen. Heinz, sag doch einmal etwas zum Thema.
Wir haben letztes Mal angefangen, uns ein Bild zu machen, den Begriff zu bilden der Verhältnisse in Lateinamerika. Nicht zuletzt deswegen, weil dort sich ja gerade unter der öffentlichen Bezeichnung Linksnationalismus einiges tut. Wir sind also dabei, die Zustände, die dort eingerichteten Zustände zu besichtigen, um dann uns die Frage vorzulegen, was der Chavez und seine Gesinnungsgenossen in Lateinamerika, die es in der Zwischenzeit zu einiger Macht gebracht haben, was die daran auszusetzen haben, was sie daran ändern wollen, was sie damit aufrühren. Das ist sicherlich ein Diskussionsprojekt, was sich über die heutige und eventuell auch über die nächste Sitzung des Gegenstandpunkt schon fixes hinzieht. Einstieg ist jederzeit möglich. Also wer uns am Montag, den 12. Februar hört, der kann ja heute Abend noch vorbeischauen. Beginn ist um 19.30 Uhr und zwar im Frankfurter Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69. Wer uns erst am Dienstag, den 13. hört, für den ist diese Sitzung schon rum. Den vertröste ich hiermit auf die nächste Sitzung, die gibt es ganz bestimmt, nämlich 14 Tage später, also am Montag, den 26. Februar, wieder zu unserer Standardzeit 19.30 Uhr an unserem Standardort in Frankfurt im Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuschner-Straße 69.
Gut, also dann hätten wir eine Diskussionsveranstaltung angekündigt, eine Diskussionsveranstaltung über Venezuela, den Sozialismus des 21. Jahrhunderts, wie es genannt wird. Und wir würden heute in den nächsten ein Dreiviertelstunden zwei Themen behandeln. Und zwar einerseits das, was unter dem Stichwort die sogenannte alternde Gesellschaft, die Überalterung der Gesellschaft und die sozialpolitischen Konsequenzen daraus immer wieder durch Politik, Öffentlichkeit und so weiter geistert. In einer zweiten Themenrunde wollen wir uns dem Thema widmen Mindestlohn. Mindestlohn, das heißt, das Thema, in Deutschland gibt es eine Debatte darüber, ob man nicht von der politischen Seite aus einen Mindestlohn einführen sollte. Und dies sind die Themen, die wir uns gleich vornehmen werden. Also eine Klärung, ein Klärwerk, ein Gegenstandpunkt zur sogenannten alternden Gesellschaft. In der letzten Zeit ist ja sehr viel die Rede von dieser sogenannten alternden Gesellschaft. In den Zeitungen steht, die Leute werden immer älter und es gibt immer weniger Kinder. Die Pyramide, die Alterspyramide steht Kopf, so titeln die Zeitungen, und das sei ein Problem. So lassen uns das die Politiker aller Couleur und eine mit der Politik mitfühlende Öffentlichkeit wissen. Wirtschaftsexperten, überhaupt Experten gibt es da. Experten fürs Altern, und die sprechen von einer demografischen Krise. Ums Jahr 2030 herum, was ja wohl der eine oder andere noch erleben möchte, da soll es den Höhepunkt dieser Krise geben und wir stecken dann mitten darin und jetzt sollen wir schon am Anfang stecken. Hoi, dann sollen auf einen Arbeitenden zwei Rentner kommen und das soll Konsequenzen haben. Die Konsequenzen dieser Überalterung der Gesellschaft, ja, sie werden in drastischen Gemälden ausgemalt. Da heißt es, das kann auf keinen Fall gut gehen. Wenn die Menschheit es schafft, immer älter zu werden, dann gibt es eine Katastrophe. In Fernsehsendungen wird das Ganze anschaulich ins Bild gesetzt. Jüngst im ZDF haben sie ein Fernsehspiel gebracht, das hieß Aufstand der Alten. Da wurde in drastischer Art und Weise, so in einer Art Science-Fiction-Szenario, das Jahr 2030 gezeigt. Und da sammeln sich in einem obdachlosen Asyl die Alten und als Seniorenbande plündern sie eine Apotheke aus, weil für sie als Alte das Insulin nicht mehr zur Verfügung gestellt wird und sie es sich nicht mehr leisten können. Tja, und wofür soll das Ganze ein Bild sein? Das Ganze soll ein Bild dafür sein, wenn die alten Menschen immer älter werden, dann sei das was? Ja, nicht einfach die wahre Freude, sondern das sei ein Problem. Für die Jungen, für uns Junge wird auch häufig gesagt, das sei ein großes Problem. Und dieses Problem müsse man angehen, weil sonst käme man in eine Greisenrepublik hinein. Oioi. Die Formulierungen sind immer gleich. Die Jungen würden immer mehr Alte mit sich herumschleppen. Und das sei der Grund für die laufenden Sozialreformen am Rentensystem. Leute ohne Kinder, die seien im Grunde genommen, ja, zumindest so etwas wie im Verdacht, dass sie Sozialschädlinge seien und müssten einen erhöhten Beitrag zur Pflegeversicherung oder eine Strafsteuer oder sonst was zahlen. Ja, all das wird mit Selbstverständlichkeit ausgesprochen und es wird als zwingend quasi angesehen. So als handle es sich um eine ganz natürliche Angelegenheit, als sei es ganz klar, wenn die einen älter werden und die Jüngeren weniger jung, dann hätte man ein soziales Problem, als gäbe es hier gar nicht eine gesellschaftliche Einrichtung der Gesellschaft, die Marktwirtschaft oder Kapitalismus genannt wird, und eine staatliche Rechtsordnung, die diese kapitalistische, marktwirtschaftliche, wie immer man sie nennen will, Ordnung genauso einrichtet und auch die Rentenreformen und all dies, als wäre das gar nicht staatliche Tat. Heinz, wie siehst du die Sache? Wie analysierst du das?
Worin soll denn eigentlich das Problem der Überalterung bestehen? Gehen wir dem mal nach. Das wird vorstellig gemacht, zum Beispiel auf Spiegel-Titelbildern und so etwas, als da ächzen ein paar arme Junge und sie ächzen deswegen, weil sie einen ganzen Berg von Alten auf ihrem Buckel herumschleppen müssen, quasi als Mitesser. Die Alten sind die Mitesser und die Jungen ächzen unter dieser untragbaren Last. Naja, nehmen wir mal gewissermaßen dieses Bild beim Wort. Das soll heißen, dann wird das Problem erst einmal so vorstellig gemacht, dass es um die Zurverfügungstellung von notwendigen oder nützlichen Gütern und Gebrauchswerten geht, die die Alten selber nicht mehr herstellen können, sondern nur noch verspachteln. Und fürs Herstellen von Gütern sind die Jungen zuständig. Das soll es jetzt also ein totales Missverhältnis geben, respektive das soll ins Haus stehen, zwischen wenigen Jungen und zu vielen Alten. Quasi die Alten fressen den Jungen die Haare vom Kopf. So ungefähr soll man sich das vorstellen. Das allererste, was mir daran auffällt und was mich gegen dieses Bild gleich ziemlich verdächtig macht, das ist ziemlich parteiisch ausgesucht, dass man den Berg, der da den jungen, aktiven, arbeitenden auf dem Buckel hängt, dass man den ausgerechnet auf die ausgedienten Alten bezieht. Warum? Da bräuchte man dann gar nicht bis ins Jahr 2030 voranzugucken, sondern das ist ja heutzutage schon der Fall. Warum bildet der Spiegel eigentlich nicht Junge ab, die ächzen unter einem ganzen Berg von unproduktiven Leuten, die es heute schon gibt und die ganz locker mit verköstigt werden? Also ich meine so etwas wie die arbeitende Menschheit, die hierzulande für das Schaffen der materiellen Güter zuständig ist, die tragen doch heutzutage schon eine Menge von Leuten mit, die überhaupt nichts zur Produktion von Lebensmitteln, von Wohnraum oder von Transportleistungen und so weiter beitragen. Da braucht man wirklich nicht auf die Alten zu schauen. Auch in der aktiven Bevölkerung von heute gibt es einen Haufen Leute, zum Beispiel im Staatsapparat, in der Verwaltung, in den Versicherungen, im ganzen Unterhaltungsgewerbe, bei Pfaffen und sonstigen Seelsorgern, bei Spitzensportlern, was weiß ich alles, einen ganzen Berg von Leuten, die tragen wirklich nichts zur materiellen Bereicherung dieser Gesellschaft bei und werden lässig miternährt und kein Schwein stört sich an denen. Also bitte sehr, liebe Leute, die Last, die die Alten darstellen sollen, die ist schon sehr ausgesucht, gewissermaßen parteiisch ausgesucht. Das nächste wichtige Argument, was ich da zur Geltung bringen möchte, heißt folgendermaßen. Es soll also um die Versorgung der Leute mit nötigen und nützlichen Gütern gehen. Das soll das Problem sein von dieser Unproportionalität zwischen Alten und Jungen. Ja, bitte sehr. Die Produktivität der Arbeit in dieser Gesellschaft, die ist erstens bereits immens und die wird Tag für Tag von den dafür zuständigen Instanzen auch noch gesteigert, sodass nach der gebrauchswertmäßigen Seite alle nicht produktiven Kräfte ernährt werden könnten. Man liest es durchaus zu gegebener Zeit in den Zeitungen, meinetwegen, ein Landwirt heutzutage ernährt 200 Leute locker. Ein Maurer schafft Wohnraum für 200 Leute etc. pp. Und in anderen Zusammenhängen rühmt man sich ja in der Bundesrepublik Deutschland des Produktivitätsniveaus, das man hingekriegt hat. Und nicht zuletzt die Erinnerung ist hier einschlägig. Oft genug werden überschüssige Lebensmittel ja sogar weggeschmissen. Überschüssig sind sie übrigens einzig deswegen, weil sich keine Käufer finden. Will sagen, weil sich keine Leute mit genug Zahlungskraft finden, die den Besitzern dieser Lebensmittel damit einen Profit versilbern könnten. Deswegen werden sie weggeschmissen. Also es ist eine lächerliche Vorstellung angesichts der Steigerung der Produktivität der Arbeit, die eingetreten ist und die jeden Tag eintritt, so zu tun, als könnten weniger Junge rein vom Standpunkt der Versorgung der Leute mit Gütern aus, nicht immer mehr Alte locker mitversorgen. Und übrigens nur noch nebenbei, wenn es denn tatsächlich vom Standpunkt der nötigen Güter aus ein Problem in der Richtung gäbe, dass Arbeitsstunden fehlen, dann könnte man ja den Alten immerhin eine kleine Funktion in dieser Richtung noch zukommen lassen. Also, ihr merkt schon, ich will sagen, nach der Seite von genussfähigen Gebrauchswerten, von Gütern aus der notwendigen oder aus der nützlichen Kategorie, die man verspachteln kann. Nach der Seite hin passt das Problem, dass wer nicht arbeitet, generell eine Last sein soll, überhaupt nicht auf die heutigen Verhältnisse. Es wird immer eingestiegen mit diesem Bild von der Versorgungsschwierigkeit. Da wird aber ganz offensichtlich davon abgesehen, dass es schon die bestimmten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse sein müssen, die ein solches Problem konstituieren, wenn es es denn gibt. Dass also die marktwirtschaftlichen Zustände die Ursache dafür sind, dass es diese ungute Disproportionalität zwischen schaffenden Jungen und zu versorgenden Alten gibt. Da kommt man übrigens auch sehr schnell dahinter, dass es mal wieder etwas mit den marktwirtschaftlichen Rechnungsweisen zu tun haben muss, auch dieses Problem. Da kommt man sehr schnell dahinter, und zwar mit der Überlegung, es gibt ja auch eine Anzahl von alten Leuten, die reich sind. Und über die beklagt sich in dem Zusammenhang kein Schwein. Wenn sie vermögend sind, dann können sie für ihre Versorgung zahlen. Der vermögende Alte oder die vermögende Alte, die haben Geld, die zahlen für ihre Lebensmittel, die schaffen Umsatz. Und das ist nach der Seite hin doch jedermann recht. Also bitte sehr, die Alten sind sowieso eine Abstraktion. Gemeint sind immer, gewissermaßen die lohnarbeitenden Alten, dass sie das Problem verursachen. Die alten Millionäre, da sagt doch keiner, die schaffen uns, den Jungen, ein Problem.
Ja, da haben wir es doch schon mal eingegrenzt. Von wegen, die Alten sind ein Problem. Von wegen, wir haben ein Altersproblem in dieser Gesellschaft. Ein Problem sind, nein, zu einem Problem erklärt werden diejenigen, die alt, verbraucht, aufgebraucht, als Arbeitnehmer aus dem Arbeitsleben ausgespuckt werden, die als Dienstkräfte des Unternehmertums nicht mehr gebraucht werden. Und das, weil in dieser Gesellschaft alles eine Frage des Geldes ist. Das wollen wir etwas näher mal beleuchten. Also die erste Feststellung: bei dem sogenannten Altersproblem, dem Altersberg und so weiter, handelt es sich überhaupt nicht um die Alten, sondern um die Alten, die ein Arbeitsleben hinter sich haben. So. Das heißt also, ein Arbeitnehmerleben, in dem sie in die Rentenversicherung eingezahlt haben und dann im Alter bisher staatlich verbürgte Ansprüche auf Zahlung aus der Rentenkasse haben. Tja, und jetzt? Und jetzt schaut sich die Politik, jetzt schaut sich die Öffentlichkeit, jetzt schauen sich die demografischen Fachleute diese Leute an und sagen, ja, die Spanne zwischen dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben und dem restlichen Leben, die Spanne bis zum sozialverträglichen Ableben, wird immer größer. Die Leute leben einfach länger. Das heißt, das ist das Problem. Das muss man sich mal überlegen. Also ein Beispiel, 31.01. dieses Jahres schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wörtliches Zitat, 1960 zahlte die Rentenversicherung einem Rentner 10 Jahre lang Altersgeld, derzeit sind es 17 Jahre, 2030 werden es 20 Jahre sein. Damit das Rentensystem auf Dauer finanzierbar bleibt, muss das Verhältnis der Dauer des Arbeits- und des Beitragszahlerlebens und des Rentenbezugs neu justiert werden. Ende des Zitats der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also, womit hat man es zu tun? Es ist in dieser Festschreibung, in dieser Lesart, in diesem Festlegen der Problemstellung völlig klar. Die Lebenskraft von Menschen wird, wenn sie denn nicht andere für sich arbeiten lassen, sondern selber arbeiten gehen müssen für Lohn oder Gehalt, die Lebenskraft wird benutzt, vernutzt, das ist das Beste, was einem hierzulande passieren kann, für eine Bezahlung von Gehalt, und der Lohn, den Unternehmer zahlen. Tja, was ist mit diesem Lohn eigentlich los? Dieser Lohn, mit dem man sein Leben bestreiten muss, reicht keinesfalls dafür aus, dass man ein Leben, auch wenn man die Lebenskraft, tja, in den, wie man so schön sagt, guten und besten Jahren dafür hingibt, der Lohn, den man dafür bekommt, reicht in der Regel, Ausnahmen bestätigen diese Regel, eben nicht dafür aus, dass man zu Wohlstand, zu Vermögen oder so etwas kommt, sondern man ist am Ende des Lebens in einer ganz anderen Situation. Man hat eben nichts. Man ist angewiesen auf eine Rente. Der Lohn, ja, der hat ein ganz anderes Gesetz. Der Lohn wird von den Unternehmern bezahlt, damit die Arbeiter ihnen mehr einbringen, als sie kosten. Und das heißt, dafür kann der Lohn nicht gering genug und die Arbeit nicht ertragreich genug, also auch anstrengend genug sein. Das heißt, man holt als Unternehmer sinnvollerweise nach dem Gesetz dieses Kapitalismus möglichst viel aus den Leuten heraus, wo die Lebenskraft dann ziemlich strapaziert und verbraucht innerhalb von 30, 40 Jahren, 45, wenn es hochkommt, dann ist die Lebenskraft so ziemlich aus einem raus, den die Unternehmer gebrauchen können, und sie zahlen so wenig, dass man davon ein Leben nicht bestreiten kann. Fürs ganze Leben reicht's nicht, aber dafür ist der Lohn dann offensichtlich in dieser Gesellschaft, also die einzige Einkommensquelle, die Menschen haben, die hierzulande die Masse stellen, dafür ist der Lohn auch gar nicht da, darauf ist er nicht kalkuliert. Das wäre sogar richtig wirtschaftsfremd, kapitalismusfremd, wenn er dafür reichen würde. Tja, und für diesen Fall, da hat sich dann ja unser Staat auch einiges einfallen lassen.
Das Problem besteht darin, für Lohnarbeit erhält der Lohnarbeitende aufs Leben bezogen zu wenig, dass dann, wenn er ausgedient ist, wenn er seine Arbeitskraft überhaupt gar nicht mehr verkaufen kann, weil sie ausgelutscht ist, dass er dann ein Sozialfall ist. Der Sozialstaat hat sich diese Problemlage angenommen und eine Lösung präsentiert. Das ist jetzt aber alles andere als ein Kompliment an diesen Sozialstaat. Seine, in Anführungsstrichen, Lösung heißt ja bekanntlich, er veranstaltet gegenüber der lohnarbeitenden Klasse ein Zwangssparen, womit er die Rentenkasse bestückt. Ein Zwangssparen, das ist aufschlussreich, und zwar nach der Seite hin. Offensichtlich ist der Arbeitslohn, den die aktive Generation, die im Arbeitsleben steht, erhält Offensichtlich ist dieser Arbeitslohn so knapp bemessen, dass dann, wenn man ihn diesen Leuten zur freien Verfügung überließe, er für die aktuellen Notwendigkeiten oder auch Genüsse hergenommen und aufgegessen würde und nicht fürs Alter zurückgelegt, obwohl auch diese Leute ja durchaus älter werden wollen und darüber Bescheid wissen, dass irgendwann einmal ihre Lohnarbeiterkarriere ans Ende gekommen ist. Da steigt der Staat ein und beschlagnahmt einen nicht unerheblichen Teil des Lohnes, so ungefähr 20% oder so in der Größenordnung. Also diese 20% des Lohnes beschlagnahmt der Staat von vornherein. Die kriegen die betreffenden Lohnbezieher überhaupt gar nicht in die Finger, sondern damit bestückt der Sozialstaat die Rentenkasse. Der Beitragszahler, obwohl er gar nicht gefragt wird, ob er das will, ob er es nachgerechnet hat, dass es für ihn nützlich ist und so weiter, der Beitragszahler kriegt diese Zwangsabzüge als Versicherungsbeiträge verbucht und die spätere Rente, die darauf fußen soll, die wird dann kleinlichst berechnet und bezogen auf die Höhe des Verdienstes. Erstens auf die Höhe des Verdienstes, zweitens auf die Länge des Arbeitslebens, also wie lange der jeweilige Verdienst dann in die Rentenkasse anteilmäßig eingezahlt worden ist. Bezogen andererseits auf Beitragslücken, sodass herauskommt, da klären einen ja die Rentenexperten momentan gerade wieder drüber auf, es sind schon ungefähr 45 Jahre ununterbrochener versicherungspflichtiger Tätigkeit vonnöten, die dann die Basis dafür abgeben, dass man im Alter ab 65 oder so dann mit circa 2/3 seines früheren Verdienstes leben kann, respektive leben muss. Also dann, wenn man den vollen Beitragssatz über 45 Jahre eingezahlt hat, dann und nur dann kriegt man diesen quasi Höchstsatz der Rente, diese 2/3 des früheren Verdienstes. Meistens schaffen es aber die Leute überhaupt gar nicht, diese Durchschnittsrente zu erreichen. Der Eckrentner ist eine tendenziell aussterbende Figur. Die Leute werden an der Rentenfront auch noch dafür bestraft, wenn sie zum Beispiel als Bummelstudent zu spät zu arbeiten angefangen haben oder wenn sie die berühmten Lücken in der Rentenbiografie aufweisen, zum Beispiel wegen Arbeitslosigkeit oder wenn sie zu früh mit dem rentenbeitragspflichtigen Lohnarbeiten aufgehört haben, weil sie ausgestellt worden sind mit 57 oder was weiß ich. Wer wenig verdient hat, der kriegt auch wenig. Mit anderen Worten, für Altersarmut ist damit schon mal ganz systematisch gesorgt. Also systemmäßig, meine ich, gesorgt.
Ja, alte Musik. Und wir beschäftigen uns mit der Altersarmut. Wir haben einen Blick geworfen auf das, was von Staats wegen eingerichtet ist, als Rentenkasse, als Altersversicherung der arbeitenden, der auf Lohnarbeit angewiesenen Menschheit. Und hier in unserem marxistischen Klärwerk wollen wir einmal klären, was hat es damit auf sich? Der Form nach nennt man das Ganze Versicherung. Versicherung, das klingt so wie das, was reiche Leute als Anlagesphäre und so weiter auch benutzen. Ja, eine Versicherung im strengen Sinne Man kennt es auch aus anderen Ecken. Nein, eine Versicherung ist es eigentlich nicht, was man dort als sogenannte Rentenkasse, als Rentensystem vor sich hat. Die Form, das ist schon klar geworden, ist für die staatlichen Einrichter auf der einen Seite etwas ganz Einfaches, nämlich derjenige, der an eines Arbeitslebens Ende Geld braucht, weil in dieser Gesellschaft jemand, der nicht mehr arbeiten kann, weil seine Arbeitskraft altersgemäß nicht mehr benutzt wird, der also Geld braucht, der bekommt aus der Altersversicherung gehässigerweise weniger, immer weniger, je weniger er überhaupt in seinem Leben Geld verdient hat. Das gilt als Gerechtigkeit, dass wer in seinem Leben wenig Geld für Unternehmer geschaffen und wenig Geld bei ihnen erlöst hat, wer arbeitslos und sonst wie geworden ist, wer also die Armut schon sehr handgreiflich kennengelernt hat während seines Arbeitslebens, dass dem gerechtigkeitshalber natürlich auch die Altersarmut zusteht. Das ist die Auszahlungsseite, der eine Aspekt. Der andere Aspekt dieser sogenannten Rentenkasse. Ja, wo kommen eigentlich die Gelder her? Die Alten müssen doch Geld kriegen. Überlegen wir einmal, was das systematisch heißt, bevor man sagt, ja, die Kasse ist leer, wir haben letztens in der Tagesschau die Zahlen gehört oder so etwas. Es ist so, diese Alterskasse ist nicht etwa daraus entstanden, dass die Rentner, auch wenn sie immer davon reden, wir haben doch eingezahlt, wir haben doch geklebt, wie man das früher nannte, wir haben also Einzahlungen getätigt, dass die aus ihren Einzahlungen gezahlt werden. Das ist ein schöner Schein, ein Topf, aber nein, damit hat es gar nichts zu tun. Also, dass da Geld aufgehäuft würde, das ihnen gehörte, von dem sie dann im Alter etwas bekämen, ganz im Gegenteil. Es ist kein Vermögen aus Lohn und Gehalt, das sie dort erworben hätten, wovon auch, wer normalerweise in einem Durchschnittslohn arbeitet, der erwirbt kein großes Vermögen. Also derjenige, der ins Arbeitsleben als sogenannter Sozialrentner tritt, der ist gewissermaßen, selbst wenn er dies und das und jenes sich zurückgelegt hat, im Grunde genommen einkommens- und eigentumslos. Er hat im strengen Sinne jedenfalls nicht das Eigentum, um sich davon ein Leben zu ernähren. Und was ist jetzt mit diesem großen Topf der Rentenkasse? Tja, er hat keine andere Einkommensquelle. Der Rentner, der auf abhängige Arbeit angewiesene, aber nun im Alter dazu nicht mehr fähige, nein, die Unmöglichkeit im Kapitalismus, jetzt noch Geld zu verdienen, ist sehr systemgemäß geregelt. Nämlich so, der Staat besteht einfach darauf, die ganze Klasse derjenigen, die auf Lohn angewiesen sind, diese ganze Klasse muss erbarmungslos einfach von dem leben, was in dieser Gesellschaft an Lohn von Unternehmern gezahlt wird. Der Staat besteht einfach darauf, die Kasse, das ist nichts weiter als die Einzahlung der Aktiven. Das heißt, aus dem, was insgesamt in der Gesellschaft an Personalkosten von Unternehmern als lohnende Ausgabe, um davon Gewinne zu machen, also mehr rauszuholen, als sie bezahlt haben, was an lohnende Ausgabe von Unternehmen überhaupt ausgeschüttet wird. Davon wird ein Teil staatlich enteignet, in einen Topf getan und davon müssen dann die Alten leben und die gesamte Lohnsumme muss eben einfach so umverteilt werden, da wird nicht ein anderer Topf irgendetwas anderes angezapft, sondern nein, diese von den Unternehmen als Belastung gesehene Lohnsumme, die Personalkosten, die müssen einfach so lange umverteilt werden, bis es für auch die Alten und Verbrauchten aus der Sorte Menschheit, die man hierzulande die abhängig Beschäftigten nennt, bis auch diese Alten und Verbrauchten daraus irgendwie ein Einkommen kriegen können. Das ist also das, was hierzulande zynisch, schönfärberisch ein Generationenvertrag genannt wird. Das ist also der Sache nach eine Zwangssolidarität, die der Staat unter der Klasse der abhängig Beschäftigten einfach organisiert.
Ja, vorhin hatte ich darauf hingewiesen, dass das staatliche Zwangssparen, um die Rentenkasse zu füllen, in Anführungsstrichen die Lösung des Problems dafür ist. Also die Lösung des Problems ist, dass Lohnarbeiter im Laufe ihres aktiven Arbeitslebens so wenig verdienen, dass sie dann, wenn sie am Ende ausgelutscht sind und keine eigene Einkommensquelle mehr besitzen, ein Sozialfall sind. Jetzt stellt sich heraus, diese Lösung, die da drin besteht, dem einzelnen Lohnbezieher von Staats wegen gleich ein Fünftel seiner Einkünfte wegzunehmen, sie ihm gar nicht erst auszuhändigen und damit die Rentenkasse für alte, ausgediente Lohnarbeiter zu bestücken. Also jetzt stellt sich heraus, dass wenn diese Sorte Zwangssolidarität innerhalb der verschiedenen Generationen, nämlich Generationen von Lohnarbeitern wohlgemerkt, wenn diese Sorte Zwangssolidarität eingerichtet ist, dann ist selbstverständlich auch der Lebensunterhalt, der für Rentner erübrigt wird, abhängig gemacht worden davon, muss ich sagen, was die Unternehmerschaft am Standort Deutschland insgesamt an Lohn übrig hat für die auf Lohn angewiesenen Aktiven am Standort Deutschland. Dann ist klar, dass die Rente nicht bloß individuell, sondern auch insgesamt für die zusammengefasste, für die zusammengezählte Lohnarbeiterklasse zu knapp ist. Weil aus Löhnen abgezwackt, die für die Vorsorge fürs Alter gar nicht hinreichen, ist auch der nationale Gesamtlohn ein höchst zweifelhaftes Mittel für die Versorgung der ausgedienten Lohnarbeiter. Ein Mittel, wo das Versagen immer schon eingebaut ist. Dass die Löhne eine Altersversorgung für jeden einzelnen Arbeiter nicht hergeben. Die Folge davon ist, dann geben sie es eben auch dann nicht her, wenn man sie gesamtgesellschaftlich, nämlich staatlich zwangsmäßig, in die Rentenkasse für ausgediente Proleten steckt. Dass der Rentenfonds immerzu zu knapp ist, das macht sich umso mehr geltend, wenn das Lohnniveau im Lande sinkt. Und das haben wir jetzt ja nun schon eine geraume Zeit, dass das Lohnniveau im Lande sinkt. Für die Entwicklung der Rente müssen wir jetzt also die Posten durchgehen, die das Lohnniveau im Lande absenken. Naja, und da ist der erste Posten, das Lohnniveau, also auch das Renteneinzahlniveau, wird abgesenkt, wenn es immer weniger Leute gibt, die einen Vollzeit-Lohnarbeitsjob ihr eigen nennen können. Ihr eigen muss ich in Anführungsstriche setzen. Ich spiele halt an auf diesen Karlauer, das wären die Arbeitsplatzbesitzer. Also wenn es immer weniger Vollzeitler darunter gibt, wenn auf der anderen Seite immer mehr Minijobber oder 1-Euro-Jobber und solche Figuren herumlaufen, dann ist das der erste Posten davon, dass wegen der weniger gezahlten Lohnsumme, aus der die Beiträge bestritten werden, dann auch die für Rentner erübrigte Summe absinkt.
Ja, und man muss es ja auch nur mal nach der Seite der Produktivität nehmen. Also das, was gelobt wird. Wir haben eine ungeheure Produktivität in diesem Land. Was ist das eigentlich, wenn man es mal bezieht auf das, was wird hierzulande verdient? Wie hoch sind die Löhne? Wer hat eigentlich was davon? Die Lohnsumme insgesamt in dieser Gesellschaft und der Renteneinzahlungsfonds, der sinkt. Ja, erstens dadurch, dass die Unternehmer sagen, in unserer internationalen Konkurrenz wollen wir weniger bezahlen und das gegenüber den Gewerkschaften durchsetzen. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die Unternehmer die Arbeit ihres Personals immer produktiver machen. Und zwar, sie machen ja die Arbeit nicht etwa produktiver, damit sie mehr Alte versorgen können oder mehr Junge oder jemanden die Arbeit gar erleichtern würden, wenn die Arbeit produktiver wird. Nein, die Produktivitätssteigerung hierzulande zahlt sich in Geld aus und das heißt, hierzulande ist eine Produktivitätssteigerung das gleiche wie eine Einsparung von Arbeitskräften. Man kann mehr Produkte in der gleichen Zeit als Unternehmer von weniger Leuten, die man bezahlen muss, herstellen. Das heißt, mehr Leute werden ausgestellt. Die Riesenzahl der Arbeitslosen verweist darauf, jawohl, 4-5 Millionen Leute, von denen, die schon aus der Statistik rausgefallen sind, gar nicht mehr zu sprechen, werden sowieso, obwohl arbeitssuchend, gar nicht mehr gebraucht. Da sind die Lohnkosten eingespart und die Arbeiter, die noch arbeiten, also arbeiten dürfen, sagt man ja heutzutage, erhalten für ihre Arbeit, die immer ergiebiger ist, wenn sie Glück haben, den gleichen Lohn, aber eben weniger Leute erhalten den gleichen Lohn und es wird ein davon getrenntes, immer größer werdendes Reichtumspotenzial, ein immer größerer Reichtum in Kapitalform aufgehäuft. Und tja, wir sind ja bei der Frage Lohnsumme. Die einen fliegen raus und leisten als Arbeitslose noch den Gratisdienst, dass sie dann schon wieder Druck auf den Lohn ausüben. Und insgesamt kommen also immer weniger Leute, die Arbeitnehmer sind, noch an Lohn und Gehalt, weil das Unternehmertum, das Kapital pro Arbeitstag immer mehr verkaufbares Produkt aus seinen Beschäftigten herausholt. In dieser Hinsicht, man muss es so sagen, die Steigerung der Produktivität der Arbeit macht in der Bundesrepublik, im Kapitalismus, in dieser Einrichtung der Gesellschaft die Leute, die Klasse derjenigen, die auf Arbeit angewiesen sind, die Lohnarbeiter immer ärmer.
So, und dann gibt es ja noch ein spezielles Kollektiv innerhalb der Masse der Arbeitslosen. Nämlich diejenigen, die frühzeitig in Rente gehen, respektive in Rente geschickt werden. Und die daher also nochmals die Lohnsumme verringern, aus der die Renten bestritten werden. Jeder weiß es, die Leistungsansprüche in den Fabriken, die sind so groß, dass bereits ein, sagen wir mal, 55-Jähriger für einen Unternehmer heutzutage eine Zumutung darstellt. Also bitte sehr, letzte Woche oder vorletzte Woche ist das erst gewesen, da haben die deutschen Gewerkschaften so Protestaktionen vom Stapel gelassen gegen die geplante Rente mit 67. Und da war ein Argument der Gewerkschaften, es gibt jede Menge Jobs, jede Menge Arbeitsplätze in der Bundesrepublik Deutschland, die sind dermaßen anstrengend, dass kein Schwein sie bis 65, geschweige denn bis 67, durchhält. Also die eine Sache ist, wenn ich so etwas erzählt kriege, dann frage ich mich immer, ja Menschenskinder, wenn die Zustände so sind, Haben die Arbeiter in Deutschland denn keine Gewerkschaft? Naja, das ist deswegen eigenartig, weil es ja gerade die Gewerkschaft ist, die das aufzählt. Na gut, meine gedankliche Fortsetzung ist an der Stelle immer, sind nicht eigentlich mal Gewerkschaften gegründet worden, um Korrekturen herbeizuführen im Sinne der Arbeiter, Korrekturen für Arbeitsbedingungen, die nicht auszuhalten sind. Unsere heutigen Gewerkschaften scheinen sich offensichtlich in ihrer tarifpartnerschaftlichen Bravheit für solche Korrekturanliegen überhaupt gar nicht mehr zuständig zu fühlen. Klammer zu, dieser Seitenhieb auf die Gewerkschaft ist, glaube ich, schon fällig. In unserem Argumentationszusammenhang steht das jetzt so: Unternehmer, marktwirtschaftliche Unternehmer, lutschen ihre Leute aus, sodass sie nach so und so viel Jahren im Arbeitsprozess fix und fertig sind. Dann sind sie öfters krank, sie sind den Leistungsanforderungen im Betrieb nicht mehr so gewachsen. Außerdem haben sie mehr Lohn zu beziehen als die jung Eingestellten. Und das alles zusammen, das heißt dann eben, dass es die marktwirtschaftlich verfassten Unternehmer sind, die ältere Arbeiter vor Erreichen des offiziellen Rentenalters loszuwerden versuchen. Zumindest war das in der Vergangenheit ein sehr weitläufig benutztes Mittel, um die Alten loszuwerden und die berühmten olympiareifen Mannschaften übrig zu behalten. Ja, jetzt diese frühzeitig Ausgemusterten, die, naja, einerseits muss man natürlich sagen, ein Glück ist jeder Tag, den man nicht in die Arbeitsmühle muss. Andererseits, die allermeisten von diesen Ausgemusterten, die haben das gar nicht in dem Sinne freiwillig gemacht, als sie gesagt hätten, ich steige jetzt aus, jetzt ist es genug mit der Mühle, sondern der größte Teil von denen ist aufgrund eines, in Anführungsstrichen, Angebots ihres Betriebes aus dem Arbeitsleben ausgestiegen, das der Betrieb ihnen gemacht hat, weil er die Alten nicht länger beschäftigen wollte. Also die so zustande gekommenen, frühzeitig Ausgemusterten, die verringern jetzt zusätzlich die Lohnsumme, aus der die eigentlichen Rentner finanziert werden müssen. Und außerdem noch stehen diese frühzeitig Ausgemusterten auf der anderen Seite als Leute auf der Matte, die aus dem verringerten Rentenfonds zu finanzieren sind. Also bitte sehr, bei unvoreingenommener Analyse dieser Affäre ergibt sich klipp und klar, dass die Spanne zwischen dem Ausscheiden der Proleten aus den Betrieben und ihrem Restleben immer länger wird, das ist zuallererst die Tat der marktwirtschaftlichen Unternehmer, die über Einstellen und Ausstellen, über Lohnsumme und Leistungsanforderungen für diese Leute entscheiden. Also es ist in erster Linie die Berechnung von marktwirtschaftlichen Unternehmen, denen die jeweilige staatliche Gesetzeslage dann Recht gibt, die dafür zuständig ist, dass die Spanne zwischen Ausscheiden und Ausscheiden aus dem Arbeitsleben und Ableben überhaupt länger wird. Na klar, dann kommt auf der anderen Seite auch noch hinzu, dass dank der Leistungen der modernen Medizin die Kranken, die Kaputten, die Ausgelaugten nicht mehr so schnell sterben wie früher. Aber jedenfalls ist der Befund glasklar, weil dass Kapital dafür sorgt, dass immer mehr ausgemusterte Alte aus einem insgesamt sinkenden Gesamtlohn zu finanzieren sind. Deswegen reicht der Rentenfonds für die Alten hin und vorne nicht und immer weniger.
Ja, wir beschäftigen uns mit dem sogenannten Problem der Alten hier in unserem marxistischen Klärwerk des Gegenstandpunkts. Und wir haben schon einiges über die Altersarmut, ihre Gründe, die Koppelung der Rente an den Gesamtlohnfonds in dieser Gesellschaft gesprochen. Es ist so, hierzulande ist das Problem, wir haben so viel Alte, die müssen doch irgendwie ernährt werden, eben nicht eine Frage der genügenden Gelder, die überhaupt in dieser Gesellschaft verdient werden. Nein, diese Gelder sind ja als Kapital sehr gut angelegt und dafür da, sondern in dieser Gesellschaft ist es auch nicht der Punkt, dass nicht genügend Mittel da wären, um allen Leuten, ob alt, jung, behindert oder sonst wie, nicht in der Lage, hierzulande noch Produkte herzustellen, dass man für die Produkte herstellen könnte. All das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, Leute, deren ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, dass sie nie anders als Dienstkräfte fürs Kapital vorgesehen sind. Die Leute, wenn sie alt werden, die gelten als Problemfall. Und den Problemfall hatte man eben so angegangen, dass man sagt, na ja, dann müssen eben die Jungen aus ihren Löhnen mit Sozialabgaben einfach mitbezahlen, was die Alten noch an Leben Entschuldigung, zu verbrauchen haben. Tja, und wenn jetzt dieser Fonds nicht reicht, weil, wie es so heißt, immer mehr Alte zu versorgen sind, nun, dann könnte man ja, das war bisher immer so der Ansatz unseres Staates, einfach innerhalb der Arbeitnehmerschaft nochmal radikaler umverteilen, die Aktiven etwas mehr belasten und damit den anderen etwas mehr aufdrücken. Auf diese Art vom Lohn mehr abziehen, ist man jahrzehntelang gekommen und hat damit das Verhältnis Einnahmen, Ausgaben einfach auf Kosten der einen aus der Arbeitnehmerschaft zugunsten der anderen aus der Arbeitnehmerschaft, also insgesamt zu ihrer aller Last, geregelt. Und heute? Nein, heute geht das selbstverständlich nicht mehr. Da spricht ja volkswirtschaftliche Vernunft dagegen. Jeder Politiker, jeder Sachverständige, ob bei Christiansen oder im ernsthaften Gutachten vor dem Bundestag oder wo auch immer er spricht, sagt, heute geht das nicht. Denn bei den Lohnnebenkosten, also bei dem, was die Unternehmer mitbezahlen müssen bei ihren Personalkosten, da wollen wir dämpfend wirken. Wir wollen den Lohn verbilligen. Wir wollen, dass unsere Unternehmer für den Kapitalreichtum, den sie schaffen, immer weniger ausgeben müssen für das, was auf das Lohn- und Gehaltskonto geht, was für die Unternehmer Personalkosten sind. Und aus diesem Grund ist es unzumutbar, dass, ja, dass für die Alten, die das Geld für ihren Lebensunterhalt am Lebensende brauchen, dass für diese Leute noch einmal eine Erhöhung kommen kann, dass wir noch einmal den Rentenbeitrag womöglich gar so erhöhen, dass irgendwie die Unternehmer etwas davon merken. Unter dem Gesichtspunkt Deutschland als Kapitalstandort soll das Geld der Welt gewinnen. Hier soll quasi das Kapital erfolgreicher noch als bisher allen übrigen Unternehmern auf der Welt das Geschäft abnehmen. Unter diesem Gesichtspunkt Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen mit ausländischen Unternehmern kann der Lohn, die Personalkost gar nicht gering genug sein. Und so hat man hierzulande nicht nur Unternehmer, die mit der Selbstverständlichkeit ihres Interesses argumentieren und sagen, unser Interesse an mehr Gewinn schließt eine höhere Bezahlung selbstverständlich auf. Nein, diesen Standpunkt hat sich der Staat, der sagt, die Wirtschaft, das sind doch die Unternehmer, schon lange zu eigen gemacht. Er hat sich auf den Standpunkt gestellt, ja, der Lohn muss nicht nur von Unternehmern nach unten gedrückt, sondern auch von Staatswegen gedrückt werden. Wir können die Sozialkosten nicht erhöhen. Wir müssen den Unternehmern Lohnnebenkosten ersparen. Das heißt, übersetzt man es eigentlich mal in die Klarform, dann heißt es, wir brauchen mehr Armut als Mittel der nationalen kapitalistischen Reichtumsvermehrung, ob bei den Alten oder bei den Jungen.
Die nächste Konsequenz ist klipp und klar, die heißt, an der Ausgabenseite der Rentenkasse drehen, also die Rentner ärmer machen. Die Rentner werden ärmer gemacht, arschklar. Und zwar mit der Technik, dass man ihnen nominelle Nullrunden, also faktische Rentensenkungen, beschert. Und die werden von der amtierenden Politikermannschaft ja auch noch mit dem zynischen Spaß als freudige Botschaft angekündigt, dass die Rente nicht gekürzt wird. Naja, und da haben sie dann kürzlich die einschlägig engagierten Rentenpolitiker ja diesen Deal gemacht, obwohl heute eigentlich eine noch drastischere absolute Rentensenkung fällig wäre, gibt es in Anführungsstrichen bloß nominelle Nullrunden, die haben aber die zukünftigen Rentner heutzutage quasi bereits bezahlt, weil falls in Zukunft irgendwann die nationale Lohnsumme doch mal wieder steigen sollte, dann werden die Renten auch dann nicht erhöht. Rentensenkung. Arschklar die Konsequenz aus diesem kapitalistischen Strukturdefizit der Rentenkasse. Hierzu gehört dann auch der Einfall, den die Gesetzgeber gerade eben in die Wege leiten, das Rentenalter im Verlauf der kommenden Jahrzehnte von 65 Jahren auf 67 Jahre zu erhöhen. Angepriesen wird dies immer mit so Sprüchen wie, mit 65 gehört man noch lange nicht zum alten Eisen, oder man kann doch unmöglich den reichen Erfahrungsschatz älterer Menschen brach liegen lassen und so zu. Das sind alles saudumme Beschwichtigungsformeln. Wofür? Für eine auf diese Art und Weise herbeigeführte Sorte von Rentenkürzung. Denn jedermann weiß ja, dass die Alten es gar nicht schaffen, nicht zuletzt wegen der Beschäftigungspolitik der marktwirtschaftlichen Betriebe, bis 65, geschweige denn bis 67, sich im Betrieb festzukrallen. Und es pfeifen ja auch die Spatzen von den Dächern, dass also die Erhöhung des Renteneintrittsalters darauf berechnet ist, die Alten eben mit einem Verlust, also für ihr früheres Ausscheiden, dann mit einem Verlust an Rentenprozenten bluten zu lassen. Eine Rentensenkung ist das. Und wenn die deutschen Gewerkschaften wieder daherkommen und sagen, Menschenskinder, es drängt sich uns fast die Vermutung auf, das könnte ja eine Rentensenkung sein. Tja, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dann sollen Sie bitte Ihre Attitüde bleiben lassen. Das kann ja wohl nicht wahr sein in diesem unseren sozialen Musterland Bundesrepublik Deutschland. Nein, genau das ist wahr, genau das ist bezweckt. Und das wirft eben, das könnte ja auch mal ein Gewerkschaftler nachvollziehen, das wirft eben ein sauschlechtes Licht auf das soziale Musterland namens Bundesrepublik Deutschland.
Ja, eine Bemerkung möchte ich noch machen. Es gibt keine Zeitung, keine Zeitschrift, die jetzt nicht sagt, Ja, wenn die Rente einmal sehr klein ausfallen wird, und das sagen wir euch jetzt schon voraus, dann bitteschön, warum sorgt ihr dann nicht mit einer privaten Sparinitiative, einer Lebensversicherung, einer Rentenversicherung auf privater Basis vor? Da lache ich laut. Ich weiß gar nicht, soll man mehr den Zynismus in den Blick nehmen? Der Zynismus, der darin besteht, zu sagen, da kommt der Staat zu dem Ergebnis, der Lohn als Gesamtsumme auch umverteilt, ist wegen Senkung, die Löhne sinken seit Jahren netto, ist wegen der Senkung der Löhne, die Gesamtlohnsumme ist zu gering, als dass überhaupt noch die Leute stärker belastet werden könnten und die anderen damit bezahlt werden können. Und jetzt mit einmal soll es heißen, ja, dann nehmt doch von dem, was dann viel zu gering ist, da könnt ihr euch doch doll was zurücklegen. Und wenn man dann die Berechnungen und Vorschläge liest, machen Sie eine Riester-Rente, legen Sie Geld an und so weiter, dann kommt immer eins heraus, ja, groß zurücklegen geht nur dann, wenn man tatsächlich ja auf das eine oder andere verzichtet, wenn man sich nicht so etwas wie einen Haufen Kinder womöglich noch zulegt, wenn man nicht so etwas wie ein Häuschen bauen will, all das geht nicht. Man muss also im Grunde genommen zwangssparen und die Auskunft, man kann sie einmal weniger als Zynismus, sondern als klare Ansage über diese Gesellschaft, in der wir hier jeden Tag einen Tag älter werden, nehmen. Man kann es einfach so sagen, es ist eine Auskunft über diese Gesellschaft und ihre politische Einrichtung, dass hierzulande das Geld in jedem Fall für diejenigen, die den Reichtum mit Arbeit schaffen müssen, zu klein, zu gering, zu wenig ist, dass ihr Einkommen im Gegensatz zu den herrschenden Zwecken, nämlich Kapitalvermehrung und damit nationale Machtvermehrung, steht und dass sie in diesem Zynismus darauf verwiesen werden, hey Leute, seht halt zu, ob ihr irgendwie es hinkriegt, euren Lebensabend irgendwie als, naja, wie sagt man denn da, als geregelte Altersarmut oder als ständiger Verzicht auf Konsum und anständiges Leben organisiert. Das sind die Alternativen, die diese Gesellschaft euch eigentlich lässt.
Ja, und zum Schluss können wir feststellen, es wird sogar mit großer Weitsicht an dem marktwirtschaftlich bedingten unguten Verhältnis alt und jung herumgedoktert. Mehr Kinder braucht das Land, war doch neulich die Parole. Und jüngst wurde das Kinderwerfen in Deutschland sogar mit einer Reforminitiative namens Elterngeld unterstützt. Der eine oder die andere von unserer Hörerschaft wird sich ja vielleicht erinnern, vor ein paar Wochen haben wir ausführlich die Kiste mit dem Elterngeld mal durchgegangen. Ich sage jetzt in aller gebotenen Kürze die wesentlichen Einsichten, die wir da gewonnen haben. Also die künftigen Kinder, die da vermehrt in die Welt gesetzt werden sollen, die sind schon gleich von aller Anfang an verplant. Zum Beispiel für die Rolle als zukünftiger Rentenzahler. Ob es für diese Kinder, die zusätzlich in die Welt kommen sollen, dann auf dem Arbeitsmarkt der Marktwirtschaft überhaupt eine Nachfrage gibt. Ob sie also überhaupt in den zweifelhaften Genuss kommen, einen Unternehmer als Anwender zu finden, der ihnen einen Lohn zahlt. Da fragt bei diesem Standpunkt, Deutschland braucht aus demografischen Gründen mehr Kinder, kein Schwein mehr nach. Beziehungsweise es behauptet auch keiner, dass die einen Arbeitsplatz und einen Lohn kriegen. Diese künftigen Kindlein, die sind gedacht als Ressource der Nation, ganz unabhängig von dem Gebrauch, der dann von ihnen gemacht wird. Das ist ein ganz glasklarer Materialgedanke. Das Volk als Ressource für potenzielle ökonomische und politische Nutzanwendung, das muss immer im Überfluss vorhanden sein. Dabei besteht der deutsche Staat darauf, dass es deutsche Kinder sind, die da in Zukunft mehr geworfen werden. Und nicht etwa die Ausländer, die sich ja zahlreich als Arbeitskräfte in Deutschland bewerben. Die Berechnung der fremden Leute, der aus dem Ausland hier was zu verdienen, die ist dem Staat offensichtlich verdächtig. Der Staat Deutschland verfolgt das Ideal des unbedingt verlässlichen deutschen Staatsbürgers, der aus seiner Sicht schon wegen Blut und Geburt eine Garantie für Loyalität und Folgsamkeit abgibt. Auch das keine angenehmen Befunde über das sogenannte Generationenproblem.
Ich versuche mal ein Fazit unserer marxistischen Klärung über die Rentenfrage und den demografischen Berg, der auf uns zukommt. Es ist traurig. Niemand redet mehr davon, dass es ein Resultat der Kalkulationen des Kapitals mit den Löhnen seiner Dienstkräfte ist, dass man im Alter im Prinzip nicht zum Leben hat. Und dass die Altersarmut der ausgedienten Werk staatlicher Entscheidung der staatlichen Einrichtung des Kapitalismus ist. Davon will auch niemand etwas wissen, sondern sagt, die Alten sind ein Problem. Hier mit der Zuschreibung Rentner, wie lange lebt ihr eigentlich? Ihr lebt ja viel länger, als ihr fürs Kapital nützlich seid. Tja, da wird eine Verschiebung vorgenommen. Da wird im Ende ausgerechnet denen, die nichts anderes gemacht haben, als ihre Lebenskraft für nichts anderes herzugeben, als für Reichtum, der ihnen nicht gehört und heute als Kapital rumläuft. Denen wird ihre Armut zur Last gelegt. Dem noch jüngeren, dem gebärfähigen Volk wird entgegengerufen, was fällt euch eigentlich ein, dem Staat Kinder zu verweigern? Wenn ihr das macht, dann müsst ihr später mit niedrigeren Renten rechnen. Oioi. Damit verspricht natürlich niemand, dass wer Kinder in die Welt setzt und ihnen sagt, strengt euch schön an, dass ihr einen schönen Beruf kriegt und schön arbeitet, dass damit für die heute Arbeitenden, auf Arbeit Angewiesenen, die heutigen Lohn- und Gehaltsempfänger, dass für die dann ein auskömmliches Leben im Alter gesichert wäre, weit gefehlt. Dass die Leute rechnen, dass sie sich die Frage vorlegen, ob sie sich Kinder leisten können, das ist in der Sicht des Staates ein Widerspruch, den er einfach dadurch auflöst, dass er sagt, einerseits gibt's Kindergeld, ich kaufe mir die Kinder, und andererseits seid nicht so egoistisch, Deutschland braucht mehr junges, echt deutsches Volk. Tja, die kapitalistischen Verhältnisse innerhalb derer, die nicht ihr Geld arbeiten lassen, das heißt andere für sich arbeiten lassen, sondern die Verhältnisse innerhalb der Leute, die gleichermaßen als Arbeitnehmer, als Arbeiter, als Klasse von Arbeitslosigkeit bedroht sind, die von Altersarmut bedroht sind, die von Jugendarbeitslosigkeit bedroht sind. Es sind immer die gleichen. All diese kapitalistischen Verhältnisse, die vom Staat kunstvoll eingerichtet werden als Gegensatz von Einzahlern und Leistungsempfängern. Diese Verhältnisse innerhalb der gleichen Klasse, der Abhängigen, werden hierzulande umgewandelt und verkauft. so als ob es ein natürliches biologisches Verhältnis des Gegensatzes von Jung und Alt wäre und die sozial gemachten Nöte, die Verarmung der Leute qua Lohn und Sozialreformen, die werden damit zu quasi natürlichen, unabweisbaren Notwendigkeiten umdefiniert, denen jedermann sich beugen müsste.